Das Leben ist eine Ansammlung von miesen, nicht ganz so miesen und katastrophalen Tagen. Und Gott und He-Man sind zwei Themen, die eigentlich auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Auf den zweiten Blick auch nicht. Aber während hier gerade im Hintergrund der Papiermüll abgeholt wird, wie jeden Dienstag in diesem fürchterlich stinkenden Pennerkaff, in dem ich schon mein ganzes Leben verbracht habe, habe ich mir im Internet Videos angesehen zum Thema He-Man und Gott. Und weil ich mir nichts mehr einprägen kann, ich weiß nicht, was vor einer Stunde passiert ist, und in einer Stunde werde ich nicht mehr wissen, was hier gerade jetzt passiert ist, muss ich jetzt ad hoc sofort einen Podcast einsprechen und diesen dann veröffentlichen. Fangen wir mit Gott an. Christen. Ne, es gibt ja mehrere Götter. Also, es gibt ja eigentlich einen ganzen Arsch voll. Einige davon sind mittlerweile außer Mode gekommen. Andere sind immer noch sehr, sehr, sehr modern in gewissen Kreisen, die wir uns aber nicht zu eigen machen, weil sie mit unserer Welt sich nicht übereinstimmen oder weil sie eben außerhalb der abrahamischen Dreifaltigkeit stattfinden. Und damit meine ich gar nicht die christliche Dreifaltigkeit, sondern also Juden, Christen und Moslems, ne? Die ja alle irgendwie an denselben Gott glauben, aber dann doch wieder nicht. Und es gibt auch innerhalb der Lager große Unterschiede in Detailfragen. Sinti und Roma beispielsweise, ne? Die sich ja immer noch ich glaube, ich gebe zu, das gar nicht so genau zu wissen. Ich weiß aber, dass es die Nachfolge des Propheten Mohammed geht, beziehungsweise ob da überhaupt eine Nachfolge stattzufinden hat. Mit den Details muss ich mich nicht auseinandersetzen, weil wenn sich Leute wirklich über so einen Quatsch gegenseitig umbringen wollen, bitteschön. Je weniger davon es auf dem Planeten gibt, umso besser. Aber die Christen haben ja auch für Gott getötet und wurden von anderen Göttern getötet. Gott an sich ist ein Arschloch. Gott an sich war schon immer ein ziemlich mieser Charakter. Deswegen habe ich schon immer gesagt, die Frage, die man ständig im Internet an die Birne geklatscht bekommt, ne, diese ganzen Debatten zwischen Atheisten und Theisten, Monotheisten oder Dingern, die anderen, die sich nicht sicher sind, die Simulanten, nee, die Apologeten. Jetzt fällt mir dieses Scheißwort nicht ein. Die sagen, möglicherweise gibt es einen Gott, aber ich weiß nicht. Ihr kennt das Wort. Ich kenne das Wort auch. Es kommt gerade nicht aus der Birne gepurzelt. Jedenfalls die ganzen Debatten zwischen denen allen. Die handeln hauptsächlich immer davon, gibt es Gott? Gibt es einen Nachweis für Gott? Warum kann es keinen Nachweis für Gott geben, wenn Gott die Wissenschaft geschaffen hat? Kann die Wissenschaft ja nicht das erfassen, was auch uns so weiter und so fort. Aber das geht für mich am Knackpunkt vorbei. Der Knackpunkt ist, wenn es denn Gott tatsächlich gibt, müssen wir uns dann alle vor ihm verbeugen und nach seiner Pfeife tanzen, weil gerade der Gott, der auch in der christlichen Bibel, im Alten Testament wohlgemerkt, hofiert wird, ist ein, ich belasse es mal bei Arschloch, obwohl Arschloch eigentlich noch geschmeichelt ist. Das ist ein egozentrischer Prolet, der gerne seine eigene Schöpfung mit den Köppen zusammenhaut und dann in den Ring lässt und guckt, was sie sich alles gegenseitig für Schweinereien antun können, wenn man sie nur lang genug dazu anstachelt. Dieser Gott, wenn es ihn denn gibt, kann mich kreuzweise. Und wenn er auf die Erde kommt eines Tages und sich zu erkennen gibt und sagt, ich bin Gott, dann werde ich persönlich, wenn es mir in irgendeiner Form möglich sein sollte, vielleicht kann ich dann schon nicht mehr laufen, vielleicht bin ich auch schon lange tot, aber wenn ich die Möglichkeit habe, auch im Nachleben, das Erste, was passiert, wenn mir Gott begegnet, er kriegt eine aufs Maul. Und wenn es das Allerletzte ist, was ich tue in aller Ewigkeit. Das ist aber nur meine Meinung. Jesus, klar, die Nummer mit der mit der christlichen Dreifaltigkeit, die ist ja im Prinzip sowas, das könnte auch bei Doctor Who stattgefunden haben. Das ist so ein dramaturgischer Kniff, um Kontinuitätsprobleme miteinander zu verknüpfen oder zu übertünchen. Weil es gibt ja so viele Kontinuitätsprobleme in der Bibel. Genauso auch wie bei Doctor Who. Und da ist man eben diese Kniffe gewöhnt. Ja, Gott und Jesus sind ja eigentlich eins. Deswegen, er ist sein Sohn, aber er ist auch er selber. Und deswegen stimmt alles, was davor war, eigentlich auch jetzt immer noch. Obwohl Jesus selber gesagt hat, der alte Bund ist Quatsch, ich mache jetzt einen neuen Bund. Aber das ist ja trotzdem irgendwie dann doch noch ein und dieselbe Person. Ne? Ja, der Doktor ist immer, also im Prinzip immer noch derselbe wie früher. Ne? Nur jetzt halt ganz anders. Ist klar. Weil man eben im Christentum nie die Eier gehabt hat, sich von dem Alten Testament in Gänze zu trennen. Obwohl Jesus und Christus, das ist ja die Person, auf der das Christentum aufbaut. Obwohl dieser eine jene Christus bei der Bergpredigt, und ich weiß, die gibt es nur in einem Evangelium, aber bei dieser einen verfickten Bergpredigt hat er selber gesagt, der alte Bund ist passé, was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Der Bund von heute sagt Pazifismus, Nächstenliebe, Feindesliebe, und wenn mir einer die Hose klaut, gebe ich ihm noch das Hemd obendrauf, ne? Und wenn einer eine Meile mit mir gehen will, gehe ich zwei Meilen mit ihm. Und wenn mir einer auf die Fresse haut, dann sage ich, komm, nochmal, auf die andere Seite. Das ist Jesus. Schon mal einen Christen getroffen, der das im Prinzip ernst genommen hätte? Nee, ne? Bei den Christen ist mehr so diese Auge um Auge, Zahn um Zahn Nummer verbreitet. Zumindest bei den Christen, unter denen ich das Privileg hatte, aufgewachsen werden zu dürfen. Also so die Landbevölkerung, die jeden Samstag brav in die Kirche schlawenzelt, um sich hinterher darüber aufzuregen, dass da schon wieder ein neuer Ausländer mit bei war. Wo kommen die nur all her, die Neger? Und die Türke? Wollen wir jetzt gar nicht vertiefen. Gott hat eines verdient, und zwar sich redlich, nämlich unsere höchstpersönliche Abneigung. Warum es immer noch so viele Menschen gibt, die für diesen einen jenen Gott, und der ist jetzt im Judentum, weil im Prinzip deckungsgleich mit dem Alten Testament und im Islam ja sowieso nicht, irgendwie anders oder besser oder gemäßigter drauf, die gemäßigtere Version des abrahamischen Gottes, die wir haben, ist Jesus. Und Jesus ist auch einer von der Sorte, die sagt, wenn du nicht das sagst, was ich will, dann gibt's Hölle. Ich will nicht mehr ganz so fiese Sachen wie der alte Ich, das alte meins. Ich will gute und liebe und friedliche Sachen, aber wenn du das nicht tust, kommst du trotzdem in die Hölle. Also tu, was ich sage, sonst ewige Verdammnis. Und ne, genau das ist eben, was ihn auch mit den anderen Versionen von sich selber im Prinzip verbindet. Die unbedingte Gehorsam, das unbedingte Gehorsamsgebot. Und darüber sollten wir uns eigentlich mittlerweile hinaus entwickelt haben. Haben wir aber nicht. Ganz offensichtlich nicht. Und ich weiß echt nicht, was man dagegen tun soll. Ich bin völlig. Ich habe gerade wieder, deswegen rede ich darüber, ein YouTube-Video gesehen von einer Familie, ich weiß nicht, Weasley, nicht Weasley, irgendwie so ähnlich, Weasley, die da mit irgendwelchen Budgets, die sie nicht weiter definiert haben, Filme gedreht hat, christliche Filme, so nach dem Motto der amerikanischen Predigerbewegungen, die da God's Not Dead und diese ganzen lustigen Schinken. Und die machen Videos wie bist du schwul, kommst du in die Hölle. Tralali, tralala. Liebe Kinder, bitte nicht ficken. Also schon, aber erst nach der Ehe und dann auch nur gemäßigt und nicht von hinten und immer darauf achten, Gott guckt zu. Und was ihm nicht gefällt, wird sofort abgestellt. Also Karma-mäßig, Hölle. Karma. Karma ist auch so, na gut, Karma geht jetzt in eine ganz andere Richtung, da reden wir ein andermal drüber. Ne? Was wir gegen Gott machen, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Die Aufklärung hat nicht gegen Gott geholfen. Die technische Revolution hat nicht gegen Gott geholfen. Die internationale Vernetzung durchs Internet hat Gott eher noch präsenter gemacht. Was macht man gegen Gott? Ich kenne selber Leute, die im Laufe ihres Lebens zum Christentum, also zu Gott gefunden haben, wie man so schön sagt. Sie haben Gott gefunden oder Gott hat sie irgendwo am Straßenrand aufgelesen. Oder sie hatten einen schweren Trip und irgendeine Erscheinung und was weiß ich. Es heißt ja immer, wenn man religiös ist, dann führt man ein glücklicheres Leben. Ich habe es versucht, ich habe es nicht geschafft. Für andere wird das zutreffen. Einfach weil es ist wie bei Hunden im Prinzip. Ne? Hunde sind ja auch so, wenn man den Sachbus lang geht, dann hat der Tag Struktur und dann müssen sie nicht selber das Gefühl entwickeln, ich muss hier die Herde führen, ich muss dem Menschen sagen, wo es lang geht. Nee, der Mensch sagt mir, wo es lang geht und das ist für den Hund eine regelrechte Erleichterung. Ne? Und genauso ist das mit uns auch. Wir sind die Hunde. Und Gott hat die Zügel in der Hand. Also, ja, gut. Gott hat die Leine in der Hand. Und das ist keine Leine aus dem Dritte-Welt-Laden, aus Bambus irgendwie zusammengeflochten. Nee, nee, da ist Stacheldraht dran, ne? Am Halsband, innen. Und Gott ist nicht zimperlich. Der ruckelt da ganz schön dran rum, an dem blöden Ding. Ich persönlich hätte große Lust, selber schwul zu werden, aber auch das habe ich nie geschafft. Und selbst hätte ich es geschafft, hätte ich dann trotzdem wahrscheinlich große Probleme gehabt. Das hat jetzt andere Gründe, muss ich nicht weiter vertiefen. Jedenfalls wäre ich dann diesbezüglich wahrscheinlich nicht tätig geworden. Es gibt ja Pädophile, die onanieren auf Fotos von Kinderfüßen. Die haben also, die sind ganz, ganz, ganz arm dran. Die haben Fußfetisch und Kinderfetisch. Und die gucken sich dann im Internet um, nach ganz normalen, so, was weiß ich, so Familienfotos oder so Urlaubsfilme, wo Kinder eben am Strand mit nackten Füßen rumlaufen und da wichsen die sich dann einen drauf. Und das ist alles, was sie tun. Das ist alles, was sie tun. Sie wichsen auf Füße von Kindern, die nicht persönlich präsent sind. Ist das dann schlimm? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich nicht. Für mich ist das das Harmloseste, worauf man wichsen kann. Füße von Kindern, die nicht persönlich, die wahrscheinlich nicht mal auf demselben Kontinent wohnen. Ja? Deren Identität ich nicht kenne, die einfach nur ganz normal für alle jederzeit ergoogelbar und ersichtlich Urlaubsfotos hochgeladen haben vom Strand mit nackten Füßen drauf. Man könnte auf so viel Ekelerregenderes wichsen, das weiß ich, weil ich es getan habe. Also jetzt nicht weder mit Füßen noch mit Kindern in irgendeiner Form verbandelt, aber meine Güte, wenn sie das nun mal brauchen, man muss irgendwo hin mit dem verschissenen Trieb. Wenn er nun mal da ist, was soll man machen? Und wenn man an keiner Menschenseele was zuleide tut und einfach nur ganz normal im Internet, auch in keine Chatrooms geht, gar nicht. Man guckt nur ganz, ohne mit irgendjemandem in Kontakt zu treten, auf nackte Kinderfüße und rummelt sich ein. Meine Fresse, warum denn nicht? Aber das war so ein thematischer Quereinsteiger, weil ich vorgestern ein Video gesehen habe von diesem amerikanischen Verhör im Senat wegen Facebook und so weiter. Also nicht, dass ich Freund von Facebook wäre oder sozialen Netzwerken ganz allgemein, aber das war dann doch schon, also in der Vorzeigedemokratie auf dem Planeten, ja, wo man immer wieder hinguckt und sagt, ach, guck mal, die Amis machen das so, das kann ja nicht verkehrt sein. Und dann passiert sowas in einem der beiden Parlamente. Das ist schon hart. Das hatte zeitweise schon den Charakter eines Standgerichts. Nun ja. Gehen wir von Gott jetzt rüber zu He-Man. Ich habe zu Gott auch gar nicht weiter viel zu sagen, außer fick dich! Du widerliches Ekelviech. Wach. Wenn ich tatsächlich in deinem Abbild geschaffen wurde, kann ich es gar nicht erwarten, endlich zu verrecken. Widerlich. So, He-Man. He-Man, als Kind. Und ich weiß, ja, es ist lange her. Ich war tatsächlich in den 80ern Kind. Und da kam He-Man auf. Nicht? Für diejenigen, die nicht eingeweiht sind, auf einem Planeten. Also es ist ein Cartoon, eine Zeichentrickserie, die eigentlich nur in also unter sehr mäßigen Mühen mit sehr winzigem Budget ins Dasein hinein gekritzelt wurde, um damit Spielzeug zu promoten. Also He-Man war eigentlich erst ein Spielzeug und dann wurde, wie das in den 80ern so gang und gäbe war, eben dann auch eine Zeichentrickserie produziert, die das dann in einen dramaturgischen Kontext gesetzt hat. Damit man wusste, okay, diese Figur, die kenne ich vom Fernsehen. Das ist der und der, der macht das und das. So weiß ich auch genau, wo ich ran bin. Ne? Wenn ich mit dem dann spiele hinterher. He-Man. Ein Prinz von einem fernen Planeten hebt sein magisches Schwert in die Luft und grölt einen Zauberspruch. Im Englischen, by the power of Grayskull! Und dann schlägt es lustige Funken und er kriegt die magische Energie ins Schwert hineingeblitzt und zieht sich dann nackelig auf. Also wird dann er ist so voller Kraft, dass ihm die Kleider vom Leib fliegen. Und er ist dann in späteren Versionen, ist er dann auch wesentlich muskulöser als vorher in der ursprünglichen Version, weil die Spielzeuge ja nur einen Körpertyp hatten. Die waren ja alle gleich muskulös. Den hat man ja nur dann, die hat man nur unterschiedlich angepinselt und dann unterschiedliche Köpfe aufgesetzt. Egal, also musste das dann eben auch in der Fernsehserie entsprechend und der war dann eben nicht mehr muskulös. Aber er war aber nackig. Er war nackelig und hatte eine Fellunterhose an. Gut, die hatte er vorher auch an, aber vorher war sie pink. Nee, lila. Ich glaube, die Fellunterhose von Prince Adam war lila. Und die Leggings, die waren dann mehr so, oder war es umgekehrt? Waren die Leggings? Ich weiß nicht mehr. Also, nee, warte. Das Jäckchen, das er anhatte, war pink. Das Jäckchen, das er anhatte, war pink. Die Unterhose war lila und die Leggings waren so, joch, so irgendwas dazwischen. Ne? Weniger aufdringlich lila. Egal, wenn er die Zauberworte bei der Macht von Grace, dann wurde er komplett maskulin. Und die Fellunterhose wurde dann bräunlich, genauso wie die Stiefel. Und dann hat er noch das Schwert an sich gedrückt und gerufen, ich habe, also im Englischen, I have the power! Und das hat uns Deutschen natürlich wahnsinnig imponiert. Leute, die laut irgendwelchen Blödsinn schreien und dann vor Kraft kaum laufen können, das hatten wir irgendwie noch im Blut. Und in der deutschen Fassung, die am Anfang ja nur auf VHS-Kassette erhältlich war, also quasi zum Schnäppchenpreis einer damaligen VHS-Kaufkassette zu erwerben. So 30 Minuten Laufzeit werden gut und gerne 60 bis 70 D-Mark gekostet haben am Anfang. Und da wurde He-Man noch von Sascha Haen synchronisiert. Sascha Haen. Traumschiff. Und da wurde die Zauberformel ins Deutsche übertragen. Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft. Die Zauberkraft. Und dann wurden, wie gesagt, einige Folgen für die VHS-Veröffentlichung synchronisiert. Und dann gab es aber für die später stattfindende Veröffentlichung im Fernsehen eine neue Synchronfassung, die dann alle Folgen umfasst hat, angefertigt. Und die wurde dann näher am Original, also die VHS Synchronfassung war handwerklich wesentlich hochwertiger, aber die fürs Fernsehen orientierte sich näher am amerikanischen Original, sowohl inhaltlich als auch handwerklich. Und da wurde der Spruch dann eben abgeändert zu "Ich habe die Kraft" bei der Macht von Grayskull. "Ich habe die Kraft." Und dann ging natürlich schon damals, so wurden wir ganz zaghaft auf die Welt der Popkultur vorbereitet, in der verschiedene Kanon-Level aufeinandertreffen und sich eigentlich gegenseitig ausschließen, aber doch irgendwie in Einklang gebracht werden müssen. Da kommt jetzt der Bogen zu Jesus und Dreifaltigkeit. Und natürlich waren wir alle gewöhnt zu rufen, ich habe die Zauberkraft. Und dann kommt Tele 5, also das allererste Tele 5, angeschissen und sagt, nee, ich habe aber die Kraft nur und nicht Zauber. Was machst du jetzt? Ja, und dann sind wir im Schulhof rumgelaufen und haben, je nachdem, wie man gerade Lust hatte, entweder Zauber oder einfach nur Kraft. Und das hat dann zu Debatten geführt, weil wir wussten ja nichts von der Weltlage damals, von Kalter Krieg und atomares Wettrüsten gab es ja bei uns nicht. Bei uns gab es He-Man-Actionfiguren-Wettrüsten. Ne? Wer alle also alle konnte man ja eigentlich gar nicht haben, das war unmöglich. Also es war wahrscheinlich zu einem gewissen Zeitpunkt immer möglich, aber die Serie hat sich ja stetig weiterentwickelt und es kamen immer wieder neue Figuren raus und aus Mangel an Internet waren wir nie so ganz sicher, sind wir jetzt auf dem neuesten Stand oder nicht, vielleicht. Und da ging natürlich der Schwanzvergleich los, ne? In der Nachbarschaft. Wer hat die größte und beste Sammlung? Wer hat die meisten Figuren? Wer hat die meisten Accessoires noch mit bei? So dieses Kleinzeug, das gerne mal Mutti auch mit dem Staubsauger erwischt hat. Und ich war, ja. Also ich war nicht ganz Amerika, aber Russland war ich auf jeden Fall, wenn es um meine He-Man-Sammlung ging. Also ich war diesbezüglich sehr beliebt als Kind. Das kann man nicht anders sagen. Das ging dann weiter, ne? Irgendwann hatte man dann Haare am Sack und wollte dann nicht mehr in aller Öffentlichkeit bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft rufen, das war peinlich. Außerdem ist ja nie was passiert. Wie oft habe ich es versucht? Natürlich hatte man nicht das Originalschwert der Macht. Daran hat es wahrscheinlich gelegen. Ich hatte immer nur diese Plastikschwerter von der Kirmes, die wahrscheinlich diejenigen, die in diesen Tagen aufgewachsen sind, jeder kennengelernt hat, mit dem Ritterhelm unten am Griff. Die waren grau, die hatten ungefähr die Größe, die waren nicht spitz zu laufen, die waren rund, aber klar, so ungefähr, ne, war es ja ähnlich genug. Und dann ist man mit diesen Dingern eben bei der Macht voll, aber nie ist was passiert. Kein einziges Mal. Ich war jedes Mal so enttäuscht. Man könnte fast sagen, ich habe zu Gott gebetet und er hat mich einfach nicht bespritzt, ne, mit seinen Strahlen. Hat mich nicht ausgezogen, das Arschloch. Musste ich immer alleine machen. Na gut. Also irgendwann wuchs man dann da raus und die Welt hat sich weitergedreht und es gab neue Versionen dieses Cartoons. Es gibt heute immer noch Leute, die die Figuren sammeln, die dann auch irgendwann eingestellt wurden, nur um dann wieder für irgendwelche nicht altern wollenden Kindsköppe dann weitergesammelt wurden und dann gab es speziell Figuren zum Sammeln für Erwachsene und so weiter und so fort. Es gibt heute noch eine Menge Sammler von diesem Scheiß. Hätte ich nur die Figuren aufgehoben. Ich habe sie mir abschwätzen lassen, weil ich dann irgendwann eine Stereoanlage haben wollte als Jugendlicher. Und der Mutter war die herausragende Sammlung von He-Man-Action-Figuren schon lange ein Dorn im Auge und dann kam irgend so ein Arbeitskollege vom Stiefvater und hat das Ganze säckeweise aus dem Haus geschleift, nur um mir eine, ja, es war, glaube ich, eine Panasonic, nee, es war nicht Panasonic, es war Palladium, irgendwas nicht ganz schrottbilliges, aber auch nicht das, was die erhaltene Sammlung von Original-Action-Figuren Masters of the Universe aus diesem Jahrzehnt heute auf eBay wert wäre. Also nicht mal ansatzweise, aber gut, was weiß man als Kind von eBay? Ich wusste ja nicht mal, was ein Internet ist zu dem Zeitpunkt. Ha, die CD war brandneu. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Okay. Also, ne, klar, der Kanon hat sich fortentwickelt. Es gab neue Interpretationen des Stoffes, auch im Fernsehen. Und irgendwann kam Netflix und Netflix sagte: Ha, wir haben jetzt die Rechte an dem Scheiß und machen daraus jetzt eine Riesennummer. Und wir holen uns den dollsten Dödel, den die Welt jemals gesehen hat, der vor 100 Jahren irgendwann mal eine große Fangemeinde hatte und dann aber jetzt auch schon ewig nichts mehr gerissen hat. Und der wird jetzt Showrunner. Und der Mann, der arme Kerl, der sich das dann hat aufbürden lassen, obwohl er in dem He-Man-Universum gar nicht so beheimatet war, das war Kevin Smith. Kevin Smith, bekannt aus Clerks. Hat er einen Clerks? Ja, Silent Bob. Also er war mal Independent Filmmaker und Everybody's Darling, weil Nerd Culture auf Hollywood-Niveau, große Sache. Einer meiner persönlichen All-Time-Favorites stammt von ihm, Dogma. Ne? Ein Film, der wiederum als christlich-religiöse Satire sich verstanden hat und mich sehr, sehr so stark erheitert hat beim ersten Ansehen, dass ich mich sofort, was seinerzeit überhaupt nicht meine Art war, sofort in diesen Filmemacher verliebt habe. Also platonisch. Ne? Wie gesagt, schwul habe ich so nie hingekriegt. Und dann, ja, auch Kevin Smith macht He-Man. Also im Jahre 2021, 2020, 2021 war es, glaube ich. Da war sein Stern natürlich schon weit gesunken. Da hatte er schon Yoga-Hosers gemacht und ganz viel miserablen Dreck. Und ja, und mit He-Man hatte er ohnehin eigentlich gar nichts am Hut, aber er hat es dann doch gemacht. Hat sich auf einen anderen Typen verlassen, namens, habe ich vergessen. Der hat ihm dann, weil er war dann der Fan und er war aber auch gleichzeitig wohl Aktivist und Woke, wie man das gerne sagt. Er war erwacht. Er hatte die Zeichen der Zeit erkannt und hatte sie dann in den He-Man-Kanon mit hineingeschrieben. Das Ganze nannte sich dann Masters of the Universe Revelation. Revelation. Only one. Wurde oft als Revelations im Internet herumgepoltert, war aber nur eine, kein S. Und in Revelation wurde dann, obwohl Kevin Smith und alle, die an dem Projekt gearbeitet haben, hin und her durchs Internet posaunt haben, dass das quasi eine Fortsetzung ist von dem Original 80er-Cartoon. Ja, also quasi nicht ganz, weil rechtemäßig ist das nicht so. Also da ist dann wieder die Dreifaltigkeit, ne? Im Prinzip ist es dasselbe, aber wir müssen da hier und da ein paar Abstriche und wir haben dann auch gar nicht so Bock drauf, den Spirit beizubehalten. Und wir machen He-Man jetzt für Erwachsene, wir machen He-Man blutig, wir versuchen Skeletor zu cocken. Skeletor, Spoiler für Masters of the Universe Revelation. Im Original-Cartoon gab es keinen Sex. Es gab keinen Tod, es gab keinen Sex, es gab kein Blut. Das war ein Cartoon für Kinder. Ne? He-Man war einer, also heiliger als Jesus fast schon. Ne? Einer von der Sorte, die sagen, ja, das Böse muss bekämpft werden, aber wenn das Böse während des Kampfes von der Klippe fällt, dann hat er alles in seiner Macht Stehende getan, um zu verhindern, dass das Böse sich zu Tode stürzt. Ne? Also er war einer von denen, die gesagt haben, alles Leben ist es wert, gerettet zu werden. Alles Leben, selbst das des größten Erzfeindes. Ja, das war der Spirit des Originals. Und dieser Spirit hat mit Kevin Smith jetzt nicht so viel. Also, die waren nicht kompatibel miteinander, kann man sagen. Und Kevin hat, der Alpha Kevin, mittlerweile eher so eine Art Beta Kevin, Gamma Kevin. Der Gamma Kevin hat dann gemeint, gut, das Erste, was wir tun, wir bringen He-Man um. Und um ihn dann ein paar Folgen später wieder zu beleben und ihn dann wieder abzustechen. Das fand er lustig. Ich nicht so. Ja, und Skeletor hat dann das Zauberschwert ergattert und selber die magischen Worte gesprochen und wurde dann bepieselt von der Macht von Grayskull. Wusste gar nicht, dass das überhaupt möglich ist. Das, ja, aber gut, ne? Laut Kevin Smith ist das jetzt Kanon. Und die Kraft hat er dann benutzt, um die Bevölkerung in Zombies zu verwandeln. Und irgendwie musste das Schwert aus seiner Hand. Ne? Irgendwie musste er die Kraft wieder zurückgeben, freiwillig. Wie hat man das geschafft? Evil-Lyn, eine der wenigen weiblichen Personen in der Originalserie, hat sich Skeletor angeboten. Sie hat im Prinzip, also sinngemäß, gesagt, mit dem mächtigen Prügel, den du jetzt hast, wirst du mir wahrscheinlich durchs Becken stoßen. Lieber Skeletor, also verwandle dich doch bitte zurück, damit wir hier es ordentlich krachen lassen können. Und dann hat er die Kraft zurückgegeben, sich von Evil-Lyn das Schwert klauen lassen und dann hat sich Evil-Lyn aufgepowert. Ne? Also so richtig, was ich gerade eben sagte, ne? Wenn die Macht so durch dich hindurch sprudelt, da schrumpfen die Brüste und die Arme werden dicker als dein Kopf, ne? Auch wenn du weiblich bist. So stellt man sich den starken, weiblichen Charakter vor. Halt wie Schwarzenegger, ne? Nur mit etwas höherer Stimme. Sicher, warum nicht? Ja, und Tila, und müssen wir gar nicht jetzt weiter drüber reden, es war furchtbar. Es war inhaltlich furchtbar. Audiovisuell hat mir Revelation sehr gut gefallen. Also die Animation war großartig und der Soundtrack von Bear McCreary. Der eigentlich immer gute Arbeit abliefert. Der macht, glaube ich, die Musik zu allem mittlerweile. Der hat die Musik zu Rings of Power gemacht. Der hat schon damals in den 2000ern den großartigen Soundtrack zu Battlestar Galactica, also der Neuauflage von Battlestar Galactica, abgeliefert. Großartiger Mann. Ne? Also rein, die Sinne wurden verwöhnt, nur der Kopf war zugedröhnt. Und dann wurde viel gejammert und geklagt und gesagt, hier, geh sterben, Gamma Kevin. Und dann wurde das Ganze aber noch um eine zweite Staffel ergänzt und die kam jetzt eben erst im Januar vor ein paar Wochen raus. Und da hat der Gamma Kevin gesagt, ja gut, ne? Haben die Frauen jetzt eben wieder Doppel-D, dafür sind die Ärmchen wieder dünner und He-Man ist wieder... Ist wieder der, also steht im Mittelpunkt der Handlung. In Revelation war das ja Teela und nicht He-Man. Obwohl vorher in der Promotion was anderes behauptet wurde. Das hat auch übel aufgestoßen. Aber jetzt war es wieder He-Man und ja. Die zweite Staffel hieß dann Revolution, weil Kreativität. Warum rede ich darüber, werden sich jetzt vielleicht einige fragen. Weil mir gerade danach ist. Und weil ich vorhin eben auch ein Video zu Revolution gesehen habe. Ein Review. Und das Review sagte, da sind ja immer noch Frauen und wir sind immer noch woke. Und am Ende, das ist natürlich in der Tat relativ albern. Wird dann die Monarchie auf Eternia abgeschafft und in eine Demokratie umgewandelt. Und die erste weibliche Präsidentin haben wir im Prinzip schon angeteased. Obwohl genau dieselbe Figur, wie hieß sie? Tandra, Tundra, Tatra, die war auch schon in Revelation. In Revelation war sie irgendwie das lesbische Love Interest von Teela. Aber Teela war jetzt in der zweiten Staffel in Revolution natürlich wieder Frau und auf He-Man scharf. Ne? Und hatte auch wieder lange Haare und war also jetzt gar nicht mehr am weiblichen Bückstück interessiert. Das weibliche Bückstück war jetzt Man of Arms und hat. Spoiler! Spoiler! Und hat Skeletor dabei geholfen, ohne das in Frage zu stellen und ohne hinterher dafür belangt zu werden. Die Bevölkerung Eternias diesmal nicht in Zombies, sondern in Robo-Zombies zu verwandeln. Wie gesagt, Kreativität. Ja, alberner Quatsch, aber alberner Quatsch war He-Man immer. Da hat sich nicht viel getan. Nur war Revolution halt überaus einfallslos. Außerdem schon, also weder kanonisch, weder mit dem 80er-Cartoon noch mit der ersten Staffel vereinbar. Inhaltlich. Und schon bei den Staffeln, weil die erste Staffel in zwei Teilen veröffentlicht wurde, denken viele, das ist jetzt Staffel 3. Oh, es ist so zum Kotzen. Keiner weiß, wovon er spricht, aber alle haben eine Meinung. Und meine Meinung ist, ja, es war affig, es war albern, es war nicht sonderlich originell, es sieht immer noch gut aus, es klingt immer noch gut. Und mir persönlich fehlen die Transformation, die Transformation Scenes, also das Gebrülle bei der Macht von jede einzelne Folge, das wissen vielleicht einige jetzt auch nicht, jede einzelne Folge in jeder anderen He-Man-Serie oder in jedem anderen medialen Auftritt von Masters of the Universe im Bewegtbild. Ne? In jedem Einzelnen gab es mindestens einmal eine Transformation. Und darauf haben wir als Kinder immer gewartet, obwohl es jedes Mal dasselbe war, dieselbe Animationssequenz. Ja, ab und zu mal ein bisschen abgeändert, je nach Kontext, aber im Prinzip jedes Mal dasselbe und trotzdem war das jedes Mal das Highlight. Darauf hat man gewartet, darauf hat man hingefiebert und jetzt kommt die gefährliche Situation. Und wann nimmt er endlich sein Schwert und hebt es in die Luft und dann schweigt die Hintergrundmusik kurz und dann kommt bei der Macht von Grayskull und dann kommt das He-Man-Theme. Ah, oh, Gänsehaut, jedes Mal. Ja. Ich bin ein Transformation Scene Gourmand. Ich kann nächtelang auf YouTube damit zubringen, um mir aus vielen verschiedenen He-Man-Episoden die Transformation Scenes reinzuziehen. Immer und immer und immer wieder. Und das macht mich glücklich. Und sowohl Revolution als auch Revelation hatten im Prinzip jeweils nur eine. Es gab ne, so abgekürzte Transformation Scenes, die eingesprenkelt wurden, weil sie eben gerade notwendig waren. Aber so der richtige Prototyp im Detail, ne, wo man die gesamte Transformation von Anfang bis Ende zu sehen kriegte, gab es bei Revelation einmal in der ersten Episode und bei Revolution einmal in der letzten Episode. That is it. Und das ist das, was mir am meisten gefehlt hat, was mir am meisten aufgestoßen ist. Keine Transformation. Und die Transformation Scenes, die ich gekriegt habe, gingen eher in Richtung Sailor Moon. Ne? Da war viel Regenbogenfarben und da ging es dann auch um An- und Ausziehen, aber eben nicht wie He-Man, sondern eher so wie Sailor Moon. Kennt jemand Sailor Moon? Also da gibt es wahrscheinlich auch mittlerweile zigtausende neue Varianten von, jetzt die ursprüngliche Cartoon-Variante, Anime, Entschuldigung, Anime-Variante. Eine andere kenne ich gar nicht. Und auch da war ich natürlich, ich bin fasziniert von jedweder Form von Transformation Scene. Transformationsszene. Klingt im Englischen einfach besser. Und ich nehme mir viel Zeit, ich gucke mir die immer und immer wieder an, ich analysiere die, ich habe die genau im Blick und sehe genau die Unterschiede und sehe genau die vielen Details. Und ganz egal, ob das jetzt He-Man ist oder Sailor Moon oder es gab auch andere, also Final Fantasy zum Beispiel. Ne? Da sind die Transformation Scenes dann halt eben nicht wirklich Transformationen, sondern Beschwörungen von irgendwelchen Pseudo-Gottheiten, die man dann als Zauberspruch im Spiel quasi aufrufen kann. Und das ist dann auch immer dieselbe Sequenz, aber es ist immer das Highlight. Es ist immer wieder schön. Kann ich gar nicht oft genug machen, obwohl die gar nicht so effektiv sind. Aber manchmal sind das minutenlange kleine Filmchen, die ordentlich auf die Kacke hauen und dann am Ende nur 100 HP abziehen oder so. Also ziemlich albern, aber es ist einfach schön. Das gehört dazu. Das ist wichtig sogar. Es gehört nicht nur dazu. Das ist wichtig. Ich brauche das, um mich in ein solches Format leben und zu denken und zu fühlen. Und das ist jetzt die große Tragik. Es gab eine andere He-Man-Serie auf Netflix, die eingestellt wurde mittlerweile, mehr oder weniger endgültig. Die hatte drei Staffeln, die war komplett computergeneriert, während Revelation, Revolution, Masters so eine Kombination war aus handgezeichnet und computeranimiert. Und die hieß dann, genau wie viele andere Serien mit diesem Thema auch, He-Man and the Masters of the Universe. So hieß der 80er-Cartoon, so hieß der 2003er, 2002, 2003er Cartoon, He-Man and the Masters of the Universe. Da gab es noch einen Cartoon zwischendrin, der hieß The New Adventures of He-Man. Da wurden die Masters of the Universe gar nicht erwähnt. Weil He-Man ist die Hauptangelegenheit. Und das eine, was Revelation Revolution nicht hatte, ist He-Man im Titel. Ne? Da hieß es dann nur Masters of the Universe Revolution oder Revelation. Aber auf Netflix gab es auch ein He-Man and the Masters of the Universe und das war affengeil. Das wurde von den alternden, den 80er-Cartoon noch in nostalgischer Erinnerung verweilenden. Hä? Man-Babys, nicht weiter beachtet, nicht weiter thematisiert, weil das ist ja für Kinder. Im Gegensatz zu allen anderen He-Man-Cartoons, die natürlich nicht für Kinder. Das ist ja für Kinder, das ist ja computeranimiert. Das ist ja albern. Das können die Kinder gucken. Ja, ich hab's geguckt. Und ich fand es sensationell. So viele Transformation-Scenes. Nicht nur He-Man hat sich regelmäßig transformiert. Die ganze Gang, Cringer, Man-at-Arms, die Sorceress, Ram-Man, die weibliche Version von Ram-Man, Skeletor und Evil-Lyn und Trapjaw und Beast-Man hatten auch Transformation-Scenes. Und sie hatten wie in Final Fantasy quasi Beschwörungsszenen. Also, nachdem sie transformiert wurden, gab es dann noch Limit Bursts, dann gab es noch Special Moves, die sie manchmal sogar miteinander kombiniert haben. Und da kam dann noch viel größerer und geilerer Special Move bei raus. Ich hätte von früh bis spät darauf onanieren können. Und ich finde es eine grausame Ungerechtigkeit, dass diese Serie abgesetzt wurde, während Revolution mit ohne S. Nee, Revelation mit ohne S dann tatsächlich noch eine zweite Staffel gekriegt hat. Und jetzt möglicherweise sogar noch eine. Wenn, das ist das Fazit dieses merkwürdig sinnlosen Podcasts, wenn es da draußen irgendjemanden gibt, der sich für He-Man and the Masters of the Universe interessiert und sich nicht mit 80er Jahre Klimperquatsch, wirklich miserabel animiertem Klimperquatsch, abgeben möchte, der nur Leuten gefällt, die durch die Ära sich selber haben quälen müssen. Bitte seht euch auf Netflix He-Man and the Masters of the Universe an. Ausdrücklich nicht Revolution und oder Revelation, sondern He-Man and the Masters of the Universe. Bitte, 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 bitte. Das ist eine Serie, die es verdient hat, auf ein Podest gehoben zu werden. Ja, sie ist für Kinder konzipiert, ja. Sie ist aber, und das sage ich mit großer Vorsicht, weil es Episoden gibt, die aus dem Rahmen fallen. Ja, es gibt Episoden, die überzeichnen zu stark. Das ist mir bewusst. Insgesamt kann ich aber sagen, dass He-Man and the Masters of the Universe auf Netflix weniger kindisch ist als Revelation Revolution. Einfach deswegen, weil Revelation Revolution versucht, etwas zu sein, was He-Man nun mal nicht ist und nie war. Und noch dazu versucht, eine Fortsetzung zu dem zu sein, was He-Man eigentlich mal war. Und genau beides versucht die computeranimierte Serie nicht. Die versucht weder den Eindruck zu erwecken, es handelt sich hier um einen spirituellen Nachfolger oder gar eine Fortsetzung. Es ist eine Neuinterpretation, an der überhaupt gar kein Zweifel daran besteht, ne, dass das was völlig anderes ist. Und trotzdem ist es um ein Vielfaches. Bis auf die Musik vielleicht. Die Musik ist das Einzige, wo ich sage, da hat Revolution Revelation vielleicht doch die Nase vorn. Und der Animationsstil ist natürlich nicht vergleichbar, aber ich finde die Animation trotzdem sehr gelungen. Insgesamt gesehen ist He-Man and the Masters of the Universe wesentlich, wesentlich gelungener und wesentlich sehenswerter. Und bitte, bitte, bitte guckt euch nicht diesen Kevin Smith-Dreck an, sonst kriegt das Ding tatsächlich noch eine dritte Staffel. Guckt euch alle bitte den CG-Dreck an. Ich will nämlich, dass der irgendwann vielleicht dann doch noch eine Fortsetzung erhält. Und sei es nur ein dusseliges Special oder sowas, so ein zweiteiliger Film oder so. Ich will da noch mal, ich will, dass die noch mal zurückkommen. Kevin Smith soll sich gehackt legen. Er soll Gott besuchen. In Ewigkeit. So, ich bin nicht wieder fast bei 50 Minuten. Ist doch großartig. Ich bin der 50-Minuten-Dummschwätzer. Ich schaffe es nicht kürzer, aber auch nicht wesentlich länger. Ja, empfehlen Sie mich weiter, wenn Ihnen das hier gefallen hat und wenn es Ihnen nicht gefallen hat. Warum haben Sie zugehört, Sie Vollidiot? Immer wieder merkwürdig, wie Menschen so ticken, oder? Krone der Schöpfung und sowas alles. Wir haben's, das Aussterben haben wir uns lange und redlich verdient. Egal. 50 Minuten. Tschüssi!